SRF 1. SRF 1.
Es war einmal eine Mutter, die hatte zwei Töchter. Eine, die war schön und gut, die andere aber hässlich und bös.
Hm, genau. Und es sind einmal zwei Brüder, die haben Grimm geheissen. Jakob und Wilhelm Grimm. Und die haben Märli um Märli gesammelt und damit einen riesen Erfolg gehabt. Aber warum eigentlich? Genau das fragen wir heute am Vormittag, jetzt gerade in der Sendung Treffpunkt, genau 200 Jahre nachdem, dass der erste Grimm-Märli-Band erschienen ist. Was macht Grimm-Märli so speziell? Frage an einen professionellen Geschichtenverzähler Jürg Steigmeier, den er gerade ganz am Anfang gehört hat. Gibt es jetzt denn gerade hier auf SRF 1.
Just a poor boy, though my story's seldom told. I've squandered my resistance for a pocket full of mumbles, such are promises, all lies and jest. Still the man hears what he wants to hear and disregards the rest. When I left my home and my family, I was no more than a boy in the company of strangers, in the quiet of the railway stations, running scared, laying low, seeking out the poor quarters where the ragged people go, looking for the places only they would know. Well, lie to lie, lie to lie, 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 lie. Asking only workmen's wages, I come looking for a job, but I get no offers. Just to come on from the whores on 7th Avenue. I do declare there were times when I was so lonesome, I took some comfort there. And I'm laying out my winter clothes and wishing I was home, going home, where the New York City winters aren't bleeding me, going home. La 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 la. By his trade, and he carries the reminder of every glove that laid him down and cut him till he cried out in his anger and his shame. I am leaving, but the fighter still remains. Oh, lie to lie.
SRF 1 am Vormittag, der Treffpunkt, die Sendung, wo wir 200 Jahre zurückgehen. Vor 200 Jahren, 1812, vor Weihnachten, ist der erste Band Grimm Märli erschienen. Kinder- und Hausmärchen hat es dazu mal geheissen. Und die Märli, die halten sich sehr, sehr gut und sehr erfolgreich, wie zum Beispiel Trudi gestern mal gesagt hat. Sie hat für sich eine Erklärung gesucht, warum das so ist.
Es gibt einfach fast nichts in der Literatur, wo so langlebig ist und wo so einen Richtung hat an Poesie, an Spannung, an Humor. Das wird immer wieder vergessen. Man redet immer nur von den Grausamkeiten, die natürlich auch drin sind, aber die sind auch im Leben. Märchen zeigen ja keine heile Welt. Totalen Irrtum. In der Märchen ist alles drin, das Böse und das Gute.
Jetzt haben wir Jürg Steigmeier, professioneller Geschichtenverzähler von Zurzach. Willkommen in der Sendung Treffpunkt. Jürg Steigmeier, unterschreiben Sie das, was Trudi gestern gesagt hat?
Das kann ich so unterschreiben. Ich denke vor allem, gerade wenn man Märchen so anschaut, dass man es den Kindern erzählen will, dann denke ich, ist gut und böse und fremde Denkweise für Kinder, da können sie viel daraus nehmen. Man kann Märli aber halt auch in eine andere Richtung anschauen, dass man sie für Erwachsene erzählen will, dann würde ich dann sagen, dann hat hat es noch einen Haufen andere Aspekte in diesen Märchen, warum ich sie gerne erzählen für Erwachsene. Also ich mache da einen grossen Unterschied, wem ich die erzählen
will. Also beispielsweise, was hat es denn noch drin?
Für mich hat es da ganz viel Kulturgut drin. Es hat ganz viele gesellschaftliche Regeln in diesen Geschichten drin. Ich erzähle ja vor allem Schweizer Märchen, wenn ich aus dieser Kultur rauskomme, weil ich die Kultur in mir innen spüre. Und ich merke schon, wenn ich so recherchiere und gehe suche, mir finde ganz viele gesellschaftliche Aspekte in diesen Märchen und Regeln und Sachen, die das Zusammenleben auch regelt in unserer Gesellschaft oder früher hat.
Also haben die Märchen eigentlich von der Kindheit an, vielleicht zum Teil sogar Geschichten, die Funktion eigentlich der Mensch ist alles zu erziehen, ins Spiel zu bringen, wie es funktioniert?
Zum Teil hat man das sicher mit diesen Geschichten gemacht. Man hat der nächsten Generation Kulturregeln beigebracht, die gelten im Zusammenleben. Zum anderen, ich sage immer, und da bin ich nicht der Einzige, es gibt ganz viel, wenig Märchen, die ich den Kindern zum Beispiel gehe erzählen. Und man sagt einfach, Märchen den Kindern erzählen, ist wie ein Samenlegen. Aber eigentlich kommt der Samen erst als Erwachsener zum Trägen, wenn ich ihm die Geschichte wieder erzähle. Ich schaue es wirklich auch so an. Ich habe nicht den Anspruch, dass das Kind jedes Märchen versteht, das ich erzähle, sondern ich will eigentlich mehr einen Samen legen, dort unten, dass das Kind dann als erwachsene Person die Geschichte noch kennt und dann kann mit denen umgehen.
Jetzt haben wir gesagt, Brüder Grimm, vor 200 Jahren ist ihr erster Märchenband erschienen, als Geschichtenverzähler, als Profi. Ist das für auch etwas Spezielles, was Brüder Grimm gemacht haben? Oder sagen die, das ist nicht Märchen wie alles andere?
Es ist von dem her sicher speziell gewesen, wie sie so fast die Ersten waren, die Idee hatten, um das zu sammeln, wobei sie ja eigentlich auf Anregung vom Brentano auf die Idee gekommen sind, zum Märchen zu sammeln, nur das eben haben sie dann nicht mehr wollen, darum haben sie Grimm dann selber rausgegeben. Aber ich denke, es ist ein Riesenwerk, es ist auch etwas Schönes, die Geschichten wären wahrscheinlich verloren gegangen, die wären vergessen gegangen, wenn man die nicht aufgeschrieben hat. Es ist für mich mehr ein bisschen schade, dass alle anderen Sammlungen, dann hat man die Luft weggeschnauft durch die Grimm-Sammlung. Also es gibt ganz einen Haufen andere tolle Märchen-Sammlungen, die so ein bisschen vergessen gegangen sind nebendran.
Warum erzählt ihr den Menschen Geschichten?
Ich erzähle den Menschen Geschichten, weil ich denke, sie haben es im Moment ungemein nötig, dass sie ihre eigenen Geschichten wieder mal ein bisschen hören. Gerade so in der ganzen Globalisierung und der Verunsicherung, wo wir uns ein bisschen bewegen im Moment. Ich merke, in den 16 Jahren, 17 Jahren, die ich erzähle, es ist seit 3, 4, 5 Jahren absolut wieder ein Boom. Die Leute sind wieder richtig offen und saugen das auch wieder auf, was man ihnen erzählt.
Habt ihr ein Lieblingsmärchen?
Das ist jeden Tag ein anderes Märchen, weil Märchen hat wirklich mit meinem Befinden zu tun, wo ich gerade stehe im Moment. Und das kann von Tag zu Tag kann das ändern, weil das Märchen als mir gefällt.
Und wie geht's? Auch, habt ihr ein Lieblingsmärchen, das interessiert ist? studio@srf1.ch. Was ist euer Lieblingsmärchen? Und jetzt wechseln wir auf die wissenschaftliche Seite denn gerade. Ich kann jetzt gerade mal zuhören, was wissenschaftlich in so einem Märchen alles drinsteckt. Wir haben zwei Literaturprofis über das Märchen diskutieren. Ein schönes Experiment. Gerade als nächstes, da bist du im Treffpunkt auf dieser Seite.
down, down. Hello, beauty. Hello, strange. Hello, wonder. What's your name? Looking for the sun. California is stepping down, down.
Quando sei partito è cominciata per me la solitudine. Intorno a me c'è il ricordo dei giorni belli del nostro amore. La rosa che mi hai lasciato si è ormai seccata. ed io la tengo in un libro che non finisco mai di leggere.
Ricominciare insieme, ti voglio tanto bene, il tempo vola, aspettami. Pensami sempre, sai, e il tempo passerà.
Stell dir auch vor, eine Märli-Sammlung von 138 Bänden aus der ganzen Welt, die über eine Zeitspanne von fast 100 Jahren zusammengestellt wird. Und jetzt hat jemand die Aufgabe, aus diesen Tausenden von Märli die 100 besten für einen letzten Sammelband auszuwählen. Der die Aufgabe gelesen hat, das ist der Michael Köhlmeier. Im richtigen Leben ist ein Schriftsteller aus dem Vorarlberg. Mit ihm kann man über alles reden, was mit Märli zu tun hat. Zum Beispiel, was bedeutet Märli? Das ist eine der grossen Fragen, wo sich der Schriftsteller und Märli-Spezialist Michael Köhlmeier damit auseinandersetzt. Antwort auf die Frage hat er dem Literaturredakteur Michael Luisier gegeben.
Also bei diesen Märchen gibt es ja, außer man macht eine Hauptperson, aber sonst haben die Personen ja überhaupt keinen Namen. Man weiß nicht, wo es spielt. Man weiß nicht, wann es spielt. Kann man einen Rückschluss sagen, es spielt überall und immer. Und vor allen Dingen hat man eben so den Verdacht, sie haben mit einem selber zu tun. Sie spielen in einem drin. Und ich finde es einen ganz wichtigen Punkt, ein entscheidender Punkt bei der Betrachtung von Märchen. Das heißt, die sind in Wahrheit, auch wenn wir sie erzählen, sind die nie aus unserer Haut herausgekommen. Und dort, wenn uns wieder als Erwachsene Märchen begegnen, dort finden wir sie dann wieder. Und vielleicht, ich meine, das ist eine Interpretation, vielleicht ist das der Grund, warum wir sie lieben. Es ist eine Art von Selbstliebe, über die wir aber bei der wir nicht beschämt sein müssen.
Jetzt sagen Sie, Märchen haben mit uns selber zu tun, die spielen in uns drin. Um das ein bisschen besser verstehen zu können, können wir ein konkretes Beispiel machen? Ich schlage vor, wir nehmen das Märchen vom Ritter Blaubart. Da geht es um eine Tür, die nicht geöffnet werden darf, weil sich dahinter schreckliche Dinge verbergen. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass das was mit mir zu tun hat, was bedeutet denn diese Tür?
Eine Tür gibt eine Grenze vor. Manchmal sind die Grenzen leicht zu überschreiten, manchmal wird gewünscht, dass sie überschritten werden und manchmal nicht. Wenn ich jetzt wiederum von dieser These ausgehe, die ich nicht überstrapazieren will, dass es hier nicht um eine Auseinandersetzung mit mir und einem anderen Menschen geht, sondern nur Auseinandersetzung mit mir in mir selber. Das heißt, dass ich akzeptiere oder auch nicht akzeptiere oder überhaupt begreife, dass es in mir Räume gibt, hinter denen ich vielleicht jetzt noch nicht gleich schauen soll. Vielleicht irgendwann schon, aber irgendwann auch nicht. Und sei es auch nicht, weil ich da drin etwas besonders Grauenhaftes entdecke. Das kann auch sein. Aber sei es auch nur, damit ich einen kleinen Rest an Rätselhaftigkeit mir selbst gegenüber bewahre. Ich glaube, ein Mensch, der sich selber entgegentritt und sagt, ich bin mir total ein Rätsel, dem glaube ich A nicht oder er ist wirklich verrückt. Aber ein Mensch, der sagt, es gibt für mich selber, an mir selber, nichts Rätselhaftes, der ist ein bedauernswertes Wesen. Das heißt, es gibt nichts, was ihn jeweils überraschen kann, es gibt nichts Magisches in ihm, was ihn treibt oder so etwas. Und dass man sagt, ich halte es für gut, dass es in mir einen Rest an Rätselhaftigkeit gibt und den möchte ich bewahren und nicht zerstören. Weil das Märchen sagt, schau nicht rein, es kann etwas Grauenhaftes drin sein. Und es wird natürlich reingeschaut und es ist etwas Grauenhaftes drin. Das größte Grauen fände ich, wenn ich dann nach langen Kämpfen mit mir selber sagen würde, ich halte es nicht mehr aus vor lauter Neugier, ich reiß die Tür auf und schaue rein und es ist einfach nichts dahinter. Und das heißt, ich habe mir jetzt jede Rätselhaftigkeit genommen.
Ist diese Geschichte auch als Beziehungsgeschichte zu lesen? Also lass mir bitte meine Leichen im Keller. Wenn du mir die nicht lässt, dann kann ich nicht mit dir zusammen sein. Da muss ich abstoßen.
Es ist eine Interpretation. Das Schöne ist ja, dass die Märchen selbst, außer der Märchensammler, und die Grimms tun es manchmal, muss man dazu sagen, die liefern manchmal, das heißt nur im letzten Satz, liefern sie einem Interpretationshilfe. Aber Das Märchen selber tut sie eigentlich nicht. Das Märchen erzählt einfach eine Geschichte. Und wenn Sie sagen, ja, das hat mich gewarnt, ich soll auch in meiner Beziehung zu einem anderen Menschen, gerade mit einem geliebten Menschen, soll ich doch respektieren diese Tür, hinter der er seine Leichen vergraben hat. So wie er auch möge, bei mir das zu respektieren. Okay, dann wird das Märchen drauf sagen, ja, gut, das ist eine Interpretation, sie ist nicht falsch. Soll so sein. Und wenn es dir hilft, umso besser. Aber für mich war es sehr erhellend zu glauben, zunächst geht es dort nur um mich. Ich bin der Wolf und die Großmutter und das Rotkäppchen. Ich kann nicht sagen, ich identifiziere mich mit dem Rotkäppchen und der Wolf, das ist in der Welt draußen Menschen, die mir begegnen, sondern ich bin der Wolf, ich bin das Rotkäppchen und ich bin die Großmutter. Deshalb ist es auch relativ leicht zu ertragen, wenn dem Wolf Furchtbares angetan wird oder der Großmutter oder wenn der hässlichen Tochter die Ferse abgehackt wird. Deshalb empfinde ich das nicht so als Grausamkeit, weil ich sie niemand antue, weil es in mir stattfindet.
Die Märli als Geschichte, die in Istri stattfinden, das ist die These von Märli-Spezialist Michael Köhlmeier in der Bedeutung von der Märli. Und ich interessiert nach wie vor, was ist eigentlich euer Lieblingsmärli und warum? Studio@srf1.ch. Erzählt uns, was euer Lieblingsmärli ist und warum genau das. Studio@srf1.ch.
looking for something I couldn't find anywhere else. But I don't want to be nobody, just want a chance to be myself. I've done 1,000 miles of thumbing, yes, I've worn blisters on my heels, trying to find me something better on the streets of Bakersfield. You don't know me, but you don't like me. You say you care less how I feel. How many of you that sit and judge me ever walk the streets of Bakersfield? Time in San Francisco, spent a night there in the Ken. They threw this drunk man in my jail cell. I took $15 from that man. I left him my watch and my old house key. I don't like folks thinking that I'd steal. Then I thanked him as he was sleeping, and I headed out for Bakersfield. You don't know me, but you don't like me. You say you care less how I feel. How many of you that sit and judge me ever walk the streets of Bakersfield? How many of you that sit and judge me ever walk the streets of Bakersfield?
Buck Owens, Streets of Bakersfield auf SRF 1 am Donnerstagvormittag. Wir reden über Märli und über Grimm-Märli, weil vor 200 Jahren, 1812, kurz vor Weihnachten, ist der erste Band Grimm-Märli erschienen, Kinder- und Hausmärchen. Und wir haben auch gefragt, was ist denn Auers Lieblingsmärli, muss kein Grimm-Märli sein. Und warum ist das Auers Lieblingsmärli? Studio@srf1.ch. Crispin Zimmermann aus der Redaktion. Was ist jetzt da so zusammengekommen an Vorschlag für Lieblingsmärli?
Ja, es ist wie wenn man mit dem Walholz auf einen schönen Teig geht und einfach mal den ganzen Märli-Teig auswalzen. Dann kommt man über Rapunzel, den gestiefelten Kater, dann saisonbedingt natürlich auch Drei Nüsse für Aschenbrödel, wo ja der Film immer wieder zu Weihnachten kommt, die Produktion. Und wir haben mit einem kleinen Vorsprung eigentlich von 2-1, also bis jetzt ist alles so ein bisschen einmal angekickt worden und zweimal bis jetzt, und darum in kleiner Führung, Frau Holle. Wieso Frau Holle? Einerseits natürlich, weil es schneit für uns, oder jetzt auch so geschneit hat, schreiben da unsere Hörer. Oder die Ursi Bischof, wo schreibt, gerade in der jetzigen Zeit müsste man eigentlich Frau Holle Märli aufs Nummer 1 setzen, weil die Tüchtigen werden belohnt, Faulheit führt zu nichts.
Der Jürg Steigmeier ist bei uns im Studio. Er ist professioneller Geschichtenverzeller. Wir haben von Erwachsenen schon geredet vorher in der Sendung. Reden wir mal schnell über Kinder. Jetzt um einen kleineren Teil zwar, aber auch zum Teil für Kinder Märli erzählen kann. Und Märli im Zeitalter von PlayStation und Internet noch mithalten?
Selbst auf jeden Fall, denke ich. Ich sage halt immer, wir müssen einfach nur einen grossen Unterschied machen. Ich als Geschichtenerzähler, ich bin mündlicher Erzähler. Und ich denke, das ist der wesentliche Punkt. Wenn ich in eine Schule gehe und den Schüler gehe, Geschichten erzählen, kommen nachher die Lehrer und sagen, boah, die haben dir eine Stunde lang zugelassen, das wollen wir auch mal erleben. Und ich denke, was da ausmacht, dass wir Kinder stundenlang zulassen bei einem Märli, das ist, dass ich sie anschaue. Ich erzähle es, ich lese es nicht vor, sondern ich schaue sie an, ich hole sie ab, ich habe jederzeit Blickkontakt mit dem. Und ich denke, das ist der wesentliche Punkt. Und dann kann man Kinder auch in der heutigen Zeit mit PlayStation, mit allem, kann man die absolut abholen mit diesen Geschichten.
Mhm. Könnte man, ich mache jetzt ganz ein abstraktes Beispiel, könnte man die Menschen euch eine Stunde lang begeistern für eine Bilanz von einem Grossunternehmen, wenn man die Bilanz richtig erzählt?
Also ich kenne Geschichtenerzähler in Deutschland, die macht solche Sachen und anscheinend ist das machbar. Wenn man das gut macht, kann man anscheinend auch ein Telefonbuch erzählen.
200 Jahre Grimm, Merle, ist das für euch als Geschichtenerzähler ein spezielles Jahr? Ist das ein Jahr, wo man immer wieder auf die Grimm-Merle stößt, oder ist das eher ein Nebengleis?
Nein, ich bin relativ viel an Festivals in Deutschland und Österreich und da hat man schon gemerkt, alle Festivals dieses Jahr haben immer Thema Grimm gehabt, jetzt dieses Jahr. Es war schön gewesen, wir hätten dann Schweizer Grimm-Variationen erzählen können. Das war wieder gesucht gewesen, dass sie eigentlich nicht immer nur Grimm haben wollen, sondern die Variationen aus den einzelnen Ländern raus. Und da mit dem Grimm, da wird noch lange anhalten. Also jetzt kommt dann der Todestag, dann kommt dann nochmal ein Jubiläum. Also, das ist marketingstrategisch, sind die schon sehr weif mit diesen ganzen Grimm-Märchen. Also, die werden uns noch lange erhalten bleiben zum Feiern und machen.
Und jemand, der natürlich wahnsinnig viel mit diesen Grimm-Märchen schafft, ist das Grimm-Museum im Tietjo Kassel. Da, wo die Tietjo bei Grimm-Brüder aber wirklich gelebt haben. Und wir gehen jetzt gerade schauen, wie es genau läuft in dem 200. Jahr nach der Erstveröffentlichung von Grimm-Märchen in dem Museum zu Kassel. Machen wir in der Sendung Treffpunkt auf SRF 1. Als nächstes noch die Nachrichten.
SRF 1
Hänsel und Gretel. Das sei ursprünglich ein Kriminalfall gewesen, der hätte es tatsächlich gegeben. Man hätte sogar beim Bau von der Autobahn anhand von dem Märchen Koordinaten von dem Haus gefunden und das Haus dann euch entdeckt, wo sich die ganze Geschichte hat abgespielt. Das ist ein Gerücht, das sich hartnäckig haltet. So sagt es der SRF1-Hörer Werner Huber. Die Frage ist, stimmt das Gerücht tatsächlich? Und die Frage, die geben wir jetzt im Treffpunkt über Märchen gerade weiter. Anno Bernhard Lauer, er ist nämlich der Leiter vom Grimm-Museum im Tietjo Kassel. Gerade als nächstes am Mikrofon Michael Brunner. Guten Tag.
Je peux pas avoir de talent tous les jours. so oft ausgerutscht. Je triche pas même si ça fait mal. Je triche plus pour tout ça. Le temps qui passe est un peu flou. Mais peut-il effacer les traces de nous? Das erste Mal tat's noch weh. Beim zweiten Mal nicht mehr so sehr. Und heute weiß ich, da stimmt man nicht mehr. Même si ma vie te la joue, à pile ou face comme l'amour, je peux pas avoir des talents tous les jours. Das erste Mal tat's noch weh, beim zweiten Mal nicht mehr so sehr.
SRF 1 in der Sendung Treffpunkt, wo wir über Märli reden. Vor 200 Jahren ist der erste Band von der Grimm Märli erschienen. Und jetzt reden wir mit dem Bernhard Lauer. Er ist Leiter vom Brüder Grimm Museum zu Kassel. Herr Dr. Lauer, schönen guten Tag nach Kassel.
Guten Morgen.
200 Jahre Grimm-Märchen, wie feiern Sie das eigentlich in Kassel im Grimm-Museum, an dem Ort, wo die Brüder Grimm gelebt haben?
Ja, wir haben in Kassel das Brüder Grimm-Museum renoviert in diesem Jahr und wir haben eine neue Dauerausstellung in 10 Räumen präsentiert und jetzt vor 2 Wochen haben wir dann nochmal eine ganz besondere Ausstellung zu 200 Jahre Kinder- und Hausmärchen hier aufgebaut, in der wir die gesamte Überlieferungsgeschichte der Kinder- und Hausmärchen von den antiken Quellen bis in die Rezeptionsgeschichte der Gegenwart zeigen.
Wir müssen noch ein kleines Detail klären, das wir heute früh auch schon diskutiert haben. Und zwar geht's um Brüder Grimm oder Gebrüder Grimm. Offenbar ist es falsch zu sagen Gebrüder Grimm. Stimmt das?
Ja, Gebrüder ist eine alte Pluralform. Jakob und Wilhelm Grimm haben auf allen ihren Titelblättern nur die Form Brüder Grimm verwendet. Und man muss auch nochmal sagen, wenn man von Gebrüdern spricht, es gibt ja noch mehr Brüder in der Familie Grimm, unter anderem auch der jüngste Ludwig Emil Grimm, der sich als Zeichner und Maler einen großen Namen gemacht hat. Aber wenn es nur um eine Teilmenge der Gebrüder geht, um Jakob und Wilhelm Grimm, dann muss man von Brüdern Grimm sprechen.
Wunderbar, alles klar. Jetzt die große Frage, weswegen haben die Brüder Grimm denn eigentlich angefangen, diese Märchen zu sammeln?
Am Beginn des 19. Jahrhunderts sind Jakob und Wilhelm Grimm angetreten, in romantischem Geist die Poesie des Volkes aufzusammeln, nach mündlichen und schriftlichen Quellen und so vor dem Vergessen zu retten. Sie wollten damit aber auch in der Zeit der napoleonischen Fremdherrschaft in Kassel, in Hessen, in Deutschland ein Zeichen setzen und die urwüchsige Poesie der volkstümlichen Tradition auch so etwas dem französischen Zeitgeist entgegenstellen. Und sie haben dann nach zahlreichen mündlichen und schriftlichen Quellen viele, viele Dokumente aufgesammelt, viele mündliche Beiträge aufgezeichnet und daraus dann einen kompakten Erzähltext gemacht, eben die Gattung Grimm, die dann später in aller Welt bekannt geworden ist. Und vielleicht auch für die Schweiz ganz interessant, eines der wichtigsten Dokumente zur Überlieferungsgeschichte der Grimmschen Märchen, das liegt heute in Genf Kolonie, in Genève Kolonie, in der großartigen Bibliotheca Budmeriana. Das ist das früheste Märchenmanuskript, was wir haben. Das ist über den Nachlass von Clemens Brentano nach dem Zweiten Weltkrieg dann in die Bibliotheca Budmeriana gelangt. Und das ist so im Vorfeld der Publikation des ersten Bandes 1812 eines der wichtigsten Dokumente. Und das liegt heute in der Schweiz. Und insofern hat auch die Schweiz ganz viel zu unserem Jubiläum beizutragen.
Weswegen waren denn die Grimms die populärsten oder sind die populärsten? Was macht Grimm-Märchen so speziell?
Also es gibt 2 Aspekte, die man hier berücksichtigen muss. Zum einen der Reichtum der Sammlung. Jakob und Wilhelm Grimm haben wirklich alle ihnen damals erreichbaren mündlichen und schriftlichen Quellen ausgeschöpft. Aus der orientalischen Tradition, aus Indien, aus Arabien, Tausend eine Nacht, aus den verschiedenen romanischen Vorläufersammlungen in Italien, Giambattista Basile oder in Frankreich Perrault. Und sie haben schließlich 200 Märchenstoffe zusammengetragen und bearbeitet. Dazu noch 10 Kinderlegenden geliefert und insofern ist es die größte und reichste Sammlung in der romantischen Epoche. Was aber vielleicht noch viel wesentlicher für den Erfolg der Grimmschen Sammlung ist, ist die Tatsache, dass diese Märchen auf einen wunderbaren romantischen Erzählton gestimmt sind, den vor allen Dingen Wilhelm Grimm von Auflage zu Auflage immer weiter verfeinert hat und das hat, denke ich, die Menschen in aller Welt begeistert. Heute können wir überall in der Welt die Grimmschen Märchen in mehr als 170 Sprachen der Welt finden und wenn man die einzelnen Teil- und Gesamtausgaben einmal zusammenrechnet, dann ist die Gesamtauflage sicherlich mehr als 1 Milliarde Exemplare in aller Welt.
Wir hatten noch eine Frage aus dem Publikum, die wir gerne an Sie weitergeben, und zwar von Herrn Werner Huber, der uns fragt, Hänsel und Gretel, das sei früher mal ein Kriminalfall gewesen. Nun hätte man beim Autobahnbau ein Haus gefunden, das den Koordinaten und Informationen aus dem Märchen genau entspreche. Stimmt das oder stimmt das nicht?
Ja, ich denke, denke, da ist Ihr Hörer einer Satire aufgesessen. 1964 hat der Frankfurter Karikaturist Hans Draxler einen Band herausgegeben, den er ganz wissenschaftlich ausgestattet hat mit Dokumenten, mit naturwissenschaftlichen Untersuchungen, mit dem Titel Die Wahrheit über Hänsel und Gretel. Es ist auch heute noch erhältlich auf dem Markt, sehr, sehr lesbar. Es macht also viel Spaß. Und dort hat er so eine Pseudo-Märchenarchäologie entwickelt und im Spessart irgendwo das Hexenhaus verortet und auch irgendwie das Lebkuchenrezept im Archiv in Wernigerode im Harz dann irgendwie angeblich gefunden. Und das hat auch dazu geführt, dass zum Beispiel in Hessen und in Bayern Schulklassen mit ihren Lehrern in den Spessart gezogen sind, um die Ruinen des Hexenhauses zu finden. Also das ist eine sehr, sehr schöne Satire, die wir auch natürlich hier in unserer Ausstellung im Palais Bellevue auch dargestellt haben.
Und eigentlich fast schon selber wieder ein Märchen in dem Fall.
Ja, die Märchen gehen immer weiter und werden auch weiter erzählt. Was ich immer sehr schön finde, ist, wenn die Grimmschen Märchen in den verschiedenen Ländern sozusagen verheimatet werden, wenn zum Beispiel in Japan der Wolf und die sieben Geißlein im Kimono daherspringen in einem japanischen Haus mit Schiebewänden oder wenn Schneewittchen etwa in New York von der Frau des Mafiabosses verfolgt wird und der magische Spiegel dann die New York Times dann darstellt. Also das ist immer sehr, sehr schön und da kann man vielfältige, sehr interessante Sachen heute noch finden. Und ich denke, auch in der Schweiz kann man das sehen. Wir haben sehr gute Kontakte zum Beispiel nach Mendrisio, wo jedes Jahr eine kleine Schneewittchen-Aktion stattfindet, wo also Schneewittchen auch verheiratet wird. Und wir haben da schon Ausstellungen, Theateraufführungen mitgestaltet mit den dortigen Märchenfreunden. Und wir hatten auch in der letzten Zeit in Lugano mal eine schöne kleine Märchenausstellung.
Der Dr. Bernhard Lauer, Leiter vom Brüder Grimm Museum in Kassel, Deutschland. Besten Dank, Herr Lauer. Schönen Tag.
Ja, danke schön. Wiederhören.
De ida y vuelta, fui tan solo para ti, juguete de cartón. Un pobre pasajero que dejaste por ahí, tirado en la estación. Devuélveme un trocito de mi vida, devuélveme un poquito nada más. Devuélveme aunque sea de mentira, que no cure mis heridas, me muera cada día más. Malacostumbrado, me dejó tu amor, malacostumbrado, tu amor me dejó. Y hoy me ciegas, me persigues y me entierras, y es que ya no sé vivir. Sin ti, ay, vivir sin ti. Mi amiga la triste, que sabe más de mí, no para de decir, solo a mí. Que ría y que me olvide, que no piense más en ti y vuelva a ser feliz. Devuélveme un trocito de mi vida, devuélveme un poquito nada más. Devuélveme aunque sea de mentira, que no cure mis heridas, me muera cada día más. Mal acostumbrado,
me dejó tu amor, mal acostumbrado, tu amor me dejó. Alma en pena, que tu cuerpo la condena, y no puede ya vivir sin ti.
cuerpo una condena y no sabe ya vivir sin ti. Para acostumbrar, me dejó tu amor.
Julio Iglesias auf SRF 1, 23 Minuten ab 10. Wir reden über Merlin, Sendung Treffpunkt, momentan vor 200 Jahren ist zum ersten Mal erschienen, Grimm Merlin, der erste Band. Eine Merlin-Sammlung von 138 Bänden aus der ganzen Welt zusammengefasst, hat in Deutschland ein Mensch, und der Mensch heisst Michael Köhl-Meyer, ist ein Herkulesaufgabe gewesen, er ist eigentlich Schriftsteller aus dem Vorarlberg. Mit ihm geredet hat der Michael Luisier, und die beiden haben darüber geredet, was denn die Brüder Grimm genau für eine Bedeutung hatten in ihrer Zeit.
Die haben ja einen Großteil des Lebens in einem Zimmer gelebt, miteinander. Später hat der Jakob unverheiratet beim Wilhelm zu Hause gelebt. Der Wilhelm hat ja mehrere Kinder gehabt mit einer Frau. Das hat offensichtlich wunderbar funktioniert. Bei ihnen gibt es den witzigen Ausspruch, sie können sich nicht trennen, weil sie gemeinsame Bibliothek haben. Oder wir wissen, dass sie sich wirklich geliebt haben, die beiden. Und von ernsthaften Auseinandersetzungen, Streits, wissen wir nicht. Und das glauben wir irgendwie kaum. Da sind wir ganz skeptisch. Wie haben die das gemacht? Aber sie haben einen Weg gefunden, die beiden. Wie sie miteinander auskommen, ich weiß nicht. Sie haben zum Beispiel, die haben gearbeitet den ganzen Tag wie die Irren und sind getrennt spazieren gegangen. Der Jakob im schnellen Schritt, der Wilhelm im Schlenderschritt, und wenn sich ihre Wege gekreuzt haben, haben sie sich kurz zugenickt. Allein das Bild finde ich so schön. Und auch diese Geschichte, wie der Wilhelm gestorben ist. Ist er vor dem Jakob gestorben, der Jüngere ist vor dem Älteren gestorben. Und wie der Wilhelm, der sehr leicht gestorben ist angeblich, am Schluss seine Frau und seine Kinder und gebeten hat, dass das Ende er mit dem Bruder allein sein will. Also allein, wenn ich das erzähle, kriege ich einen Knoten im Hals. Und dass der Wilhelm auf dem Totenbett noch eine Wiener Anekdote in Wienerisch erzählt hat. Ich finde es so wunderschön, diese Geschichte. Während der Jakob dann geschrieben hat, es war, als ob man ihm einen Arm herausgerissen hätte, als der Wilhelm gestorben ist. Und der Jakob hat sich dann auch entsprechend schwerer getan im Sterben als der Wilhelm.
Wie waren die beiden? Waren sie unterschiedlich?
Der Wilhelm hat Humor gehabt. Er wurde ein kranker Mann, war in sein Leben lang ein kranker Mann. Der Jakob hat eine viel stabilere Gesundheit gehabt. Der Wilhelm nicht. Er hat sich auch zur Familie entschieden, während der Jakob allein gewesen ist. Also nur mit seinem Bruder und mit seinen Büchern. Seinen ihn nicht geliebten Büchern und seiner Wissenschaft.
Was war denn seine Leistung als Wissenschaftler, also Jakob?
Jakob hat die erste große deutsche Grammatik geschrieben, über die der Heinrich Heine, glaube ich, dann gesagt hat, er glaubt einfach nicht, dass er die allein gemacht hat, nicht? Und kein Mensch konnte ihm dabei helfen. Also der hat sich dann mit dem Satan verbündet, und der Satan hat möglichst viele geschickt von seinen intellektuellen Teufeln, um ihm zu helfen, weil das kann ein Mensch gar nicht, so groß war die. Dann natürlich die deutschen Rechtsaltertümer. Also ein ungeheures Werk, wenn man sich vorstellen, dass der Jakob nachgegangen ist. Wie haben die Deutschen, die Germanen, also wie haben die Recht gesprochen, bevor es überhaupt sowas wie geschriebenes Recht gab? Das zu erforschen, ist ja unglaublich. Dann die deutsche Mythologie, die er erforscht hat. Er hat auch die erste slawische Grammatik geschrieben. Also ein Gigant, ich meine, das ist der Erfinder, der Vater der Germanistik, der Vater sowas von der modernen Volkskunde. Der Jakob war der Wissenschaftler Hardcore.
Und wie war die Zusammenarbeit bei den Märchen?
Wenn es nach dem Jakob gegangen wäre, und wir wissen, wie der Jakob geschrieben hat, weil wir können ja nachschauen, wie die Grammatik verfasst ist oder die deutsche Mythologie. Und in der deutschen Mythologie zitiert der Jakob seitenlang gotisch, ohne dass er irgendeine Veranlassung sähe, das zu übersetzen. Weil er sich dachte, also Entschuldigung, jeder anständige Bürger, der sich mit sowas beschäftigt, kann natürlich gotisch. Nicht? Und er, der Jakob, hätte schon eher in die wissenschaftliche Richtung tendiert und hätte so eine Edition herausgebracht. Also möglichst streng und wissenschaftlich. Während der Wilhelm gesagt hat, na, die Leute sollen das doch lesen, die Kinder sollen es lesen. Also Kinder- und Hausmärchen heißen die ja. Nicht? Und der Jakob hat es dann auch eingesehen, und der Wilhelm war halt einfach ein großer Dichter auch, Jakob auch. Aber der Wilhelm war wirklich ein großer Dichter, dieser unvergleichliche Sound. Und es ist wirklich ein Sound, der uns alle doch sofort anrührt, wenn wir nur die ersten drei Zeilen von einem Märchen lesen. Also zwei unfassbare Gelehrte eigentlich. Nicht? Und die dann doch einem Kind schon den Zugang zu sich selber gestatten, das ist ganz Wunderbares.
Der Märli-Spezialist Michael Köhlmeier hat es ja schon erwähnt. Märli gestattet einem aber den Zugang zu sich selber. Das war heute das Ende auch schon Thema gewesen. Und der Zugang zu sich selber, den sucht ihr höchstwahrscheinlich in einem Märli ebenfalls. Und darum frage an euch, welches ist denn euer persönlich Lieblings-Märli und vor allem, warum ist es genau das? Jetzt noch schnell ein E-Mail schicken an studio@srf1.ch. Was interessiert ist, welches euer Märli ist, wo ihr den persönlichen Zugang findet. studio@srf1.ch.
Just saving up to buy a ball and chain. Seems it's all arranged. You can't buy time and you can't buy emotion. What have you and I been waiting? Winds of change are blowing hard in our direction. We can't go back and we can't stand still. The winds of change may try to blow.
each other's hand, 'cause we seem to understand the urgency.
Everything to be the way it used to be. back to being a child again, thinking the world was mine. I wanna see Christmas, Christmas through your eyes. I see the rain, you see the rainbow hiding in the clouds. Never afraid to let your love show. Won't you show me how? Wanna learn how to believe again, find the innocence in me again, through your young heart. Help me find the way, help me try. Wanna see Christmas through your eyes. Want everything to be the way it used to be. Back to being a child again, thinking the world was kind. I wanna see Christmas, Christmas through your eyes.
Gloria Estefan bei SRF 1, Sendung Treffpunkt. Zum Thema Märli, vor 200 Jahren ist der erste Band von der Grimm-Märli erschienen, kurz vor Weihnachten, wir haben auch gefragt, und es hat jetzt gar kein Grimm-Märli müssen sein, welches ist ein eures persönlich Lieblings-Märli und warum? Crispin Zimmermann aus der Redaktion. So, wie sieht es unter dem Strich aus?
Es sieht so aus wie die Märli-Bücher, nämlich sind immer dicke Bücher und darum haben wir auch eine grosse Auswahl bekommen von den Bremer Stadtmusikanten, weil eben auch noch die Alten zu etwas fähig sind, zum Zwerg Gumperi, das tapfere Schneiderli, der Tredici, Schweizer Märli, der kleine Prinz, Rotkäppli, Rumpelstilzli, was haben wir noch? Schneewittli, Wizard of Oz aus Amerika, Gestiefel Kater, Rapunzel, das sind alles Märli, die sie uns geschickt haben und gesagt haben, ja, das ist mein Lieblingsmärli. Und jetzt kommen wir so ein bisschen in die Kränze rein. Und dort, schon Anfangsstunde, haben wir gesagt, ist eigentlich ganz vorne ein Märli, wo jetzt im Winter natürlich wieder, wenn es schneit, einem raufkommt, Frau Holle.
Mhm. Ja. Frau Holle, natürlich ein Märli, das begeistert. Warum dass das jetzt genau eins von denen ist oder das, was ihr am meisten gewählt habt, der Frage geben wir nach. Heute am Nachmittag, am Viertel vor drei, darf der SRF 1 natürlich. Crispin Zimmermann, Platz Nummer 2 ist welches?
Platz Nummer 2 ist das Aschenputtel. nicht umsonst, wegen drei Nüsse für Aschenbrödel, wie es so schön heisst auf Hochdeutsch, wo immer wieder am Fernsehen kommt, jetzt natürlich um diese Zeit. Auch mit einer fantastischen Musik, wo es einem immer wieder Nackenhaar aufstellt, wenn man das hört. Klar, dass auch das den Leuten jetzt, besonders zu dieser Zeit, zuvorderst vorne ist.
Und da haben wir Melodie dazu, ja, aus dem Film. Film Symphonieorchester Prag, drei Nüsse für Aschenbrödel. Da auf SRF 1 in der Sendung Treffpunkt zum 200 Jahre Grimm-Märli. Das ist auf das Thema Märli, auf Geschichten gebrungen. Und was wir gemerkt haben, ist durch einen Zufall. Der Gast bei uns im Studio, der Jürg Steigmeier, professioneller Geschichtenverzähler, ist selber auf dem Aschenbrödel-Schloss gewesen. Wo ist das genau?
Das ist bei Dresden, Moritzburg. Und das ist jetzt schon ein paar Jahre her, da sind wir wirklich zufällig. Wir haben eigentlich auf Meissenwelle und sind dann bei dieser Moritzburg vorbeigekommen. Und ich habe mich mehr gewundert, warum es dort überall Aschen Puttel-DVDs umlegen in dem Schloss hin, bis mir dann irgendwann mal eine nette Frau gesagt hat an der Kasse, dass in dem Schloss in das schöne Märli verfilmt worden ist. Und es ist unheimlich klein. Also, ich habe mich gestaunt, wie die drinnen haben können Hochzeitsfest machen. Also, die haben dort tanzen in dem Märli-Film. Es war doch eine Party gewesen in dem Märli. Und da kommt man in den kleinen Ballsaal rein und staunt dann schon, wo dort drinnen alles Platz hat.
Mhm. Also, hat dann sofort einen anderen Zugang dazu gehabt. Professionelle Geschichtenverzähler. Was ist ein guter Geschichtenverzähler?
Ein guter Geschichtenerzähler, denke ich, hat die Fähigkeit, um ein bisschen rauszuspüren, wo die Leute gerade stehen, und er holt sie dort ab, wo sie stehen, und geht mit ihnen auf eine Reise mit einer Geschichte. Und ist immer in Kommunikation mit den Leuten, die er am Geschichten erzählen ist. Ich glaube, das ist das Wesentliche. Man muss Leute gerne haben, man muss offen sein, man muss aufnehmen, was auch von den Leuten herkommt. Auch zuhören. Ich denke, zuhören ist genauso wichtig wie erzählen, dass man gut kann erzählen.
Wenn man jetzt so vor Weihnachten daheim aber wieder mal ein Märchen will erzählen, was ist so der wichtigste Tipp, den ihr würdet sagen, auf was müssen wir unbedingt achten, dass die Aufmerksamkeit euch gross ist?
Ja, gute Frage. Ich würde mir zuerst den Fernseher abstellen, nebendran wahrscheinlich. Und ich glaube, das Wichtige in der heutigen Zeit ist, dass man primär überhaupt wieder erzählt. Dass die Leute wieder anfangen, miteinander reden in der Stube und einander Geschichten erzählen und nicht einfach eine DVD oder eine CD in den Kasten rein tun und dann wird man unterhalten. Ich glaube, man muss einfach den Mut haben, sich selber zu sagen. Man kann selber, jeder kann Geschichten erzählen. Und macht das, tun einander mal wieder ein bisschen Geschichten erzählen. Das kann auch vom eigenen Leben sein, wenn die Mutter mal wieder ein bisschen dem Kind erzählt, wie es war früher, oder Grossmutter. Das ist doch etwas Schönes.
Der Jürg Steigmeier, professioneller Geschichtenverzähler von Zurzach. Zum Schluss vom Treffpunkt Sendung zum Thema Märli hier auf SRF 1.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.